Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, gemeinsam wollen wir heute damit anfangen, das zu überdenken, was die Heilige Schrift uns in diesem Kapitel über die zwei Zeugen sagt. Und ich möchte zunächst einmal mit uns die Verse 3 und 4 lesen. Lest doch bitte mit, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen sollen, 1260 Tage, angetan mit Säcken. Und diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. So, wie gesagt, wir wollen heute gemeinsam damit anfangen, über diese zwei wichtige Personen der Offenbarung nachzudenken. Eigentlich habe ich vorgehabt, mit uns gemeinsam Verse 3 bis 10 zu überdenken, aber es wird uns einfach zu viel in diesem Text mitgeteilt, und da uns niemand verfolgt, werden wir langsam diesen Text auch gemeinsam durcharbeiten und manche sehr interessante Dinge herausarbeiten können. Der Text als solches ist wunderbar aufgegliedert. Und ich möchte uns die Aufgliederung zunächst einmal geben und dann die einzelnen Punkte mit uns überdenken. Als erstes lesen wir über die Ankündigung der zwei Zeugen in Vers 3a. Zweitens wird uns die Zeitdauer ihres Dienstes angezeigt, ja, in Vers 3b. Und dann als drittes lernen wir etwas über ihre Qualifizierung, oder wir könnten auch sagen, wir erkennen ein besonderes Kennzeichen dieser zwei in Vers 4. Und viertens lesen wir dann von ihrer Vollmacht, woher haben diese zwei Zeugen dienend in Jerusalem die Vollmacht, das zu tun, was sie tun, zu predigen, das Wort Gottes weiterzugeben und die verschiedenen Wunder auch zu vollbringen. Fünftens lesen wir in Vers 7 von dem Ende ihres Dienstes, dass sie eben getötet werden. Und dann lesen wir auch sechstens über die Reaktion der Welt darauf, dass nun diese zwei Zeugen beseitigt worden sind, getötet worden sind. Aber wie gesagt, wir wollen heute nur gemeinsam bis Vers 4 uns vorarbeiten. So, und das Erste, was wir gemeinsam überlegen, ist also die Ankündigung, die hier gegeben wird im Zusammenhang dieser beiden in Vers 3a. Bevor wir aber das tun, bevor wir uns gemeinsam die Ankündigung anschauen und durchstudieren, muss ich etwas zu der Reihenfolge der Ereignisse sagen. Oder besser gesagt, wollen wir einmal oder noch einmal die Frage stellen, wann ist es eigentlich, dass diese zwei Zeugen, dass diese zwei Personen der Offenbarung tatsächlich dienen werden in Jerusalem? Denn es ist überhaupt keine Frage, dass diese Dinge, die wir hier gemeinsam in Kapitel 11 gelesen haben, wortwörtlich zu verstehen sind. Und ich erwähnte es schon bei manchen anderen Gelegenheiten, dass der Bericht der Offenbarung nicht immer chronologisch ist. Ja, meistens ist der Bericht der Offenbarung das schon, aber wir haben insgesamt 5 Einschnitte in diesem Bericht, und diese 5 Abschnitte unterbrechen den chronologischen Fluss der Offenbarung. Und Johannes spricht in diesen Abschnitten dann etwas an, was zeitlich gesehen schon in der Vergangenheit liegt, und manchmal schaut er aber auch nach vorne, was noch kommt. Und ich möchte uns noch an das Beispiel mit der Bergwanderung erinnern, das sich wunderbar dazu eignet, um das zu illustrieren, was wir hier in der Offenbarung eigentlich erleben. Das Lesen oder das Studieren der Offenbarung ist wie solch eine Bergwanderung. Ja? An irgendeinem Zeitpunkt machen wir bei einer Bergwanderung Halt, und wir packen unsere Butterbrote aus und wir machen eine Pause. Und wir setzen uns hin, wir genießen unsere Butterbrote und dann schauen wir zurück, ja, auf den schon von uns zurückgelegten Weg und wir staunen noch einmal über die Schönheit der Natur und über solche Dinge, die wir möglicherweise verpasst haben, als wir an ihnen vorbeigegangen sind. Aber nicht nur das. Ja, wir schauen nicht nur zurück, wir schauen auch nach vorne. Wir schauen auf den Berggipfel, den wir noch erreichen wollen und wir staunen über die Schönheit schon im Voraus und wir freuen uns auf das, was auf uns erwartet dort auf dem Berggipfel und wir verstehen, dass die Anstrengung dieser Bergwanderung sich lohnt. Ja? Und wie gesagt, in solch einer Pause, in solch einer Unterbrechung befinden wir uns gerade hier in Kapitel 11. Und das, was Johannes nun beschreibt, im Zusammenhang mit den zwei Zeugen, ist eigentlich etwas, was in der ersten Hälfte der 3,5 Jahre der Trübsalzeit hineingehört. Es gibt etliche sehr interessante Hinweise, warum ich das so denke, dass diese zwei Zeugen in der ersten Hälfte der Trübsalzeit dienen werden. Aber das ist zu technisch, um das zu erklären. Wie gesagt, ich persönlich glaube, dass diese zwei in der ersten Hälfte der Trübsalzeit dienen werden und dann kurz bevor der Antichrist kommt und sich in den Tempel in Jerusalem setzt und sich dort anbeten lässt, dann werden sie von dem Antichrist auch beseitigt, werden getötet werden. So als allererstes wollen wir gemeinsam uns aber das anschauen, wie diese zwei Zeugen angekündigt werden in Vers 3. Es wird gesagt, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. So die erste Frage, die jeder Leser an dieser Stelle hat, ist eigentlich diese. Wer sind diese zwei Zeugen? Nun lasst mich etwas hervorheben, was in unseren Übersetzungen eigentlich nicht so deutlich herauskommt. Im Griechischen ist dieser Satz, ist diese Aussage sehr emphatisch. Was heißt das? Wir wissen, was sympathisch heißt. Was aber ist die Bedeutung des Wortes emphatisch? Ich denke, ich spreche das richtig aus, emphatisch. Aber emphatisch meint eigentlich mit Nachdruck. Es ist solch eine Aussage, die mit Nachdruck gemacht wird. Und ich mache das manchmal auch, wenn ich eine Aussage besonders betonen will, dann spreche ich ein bisschen lauter. Oder ich hebe meine Augenbrauen, um euch anzuzeigen, das ist etwas, was ich nun betonen will, was ich hier sage. So, was bedeutet aber das im Zusammenhang mit diesen zwei Zeugen? Warum wird diese Aussage oder Ansage dieser beiden so emphatisch gemacht in unserem Text? So, es bedeutet eigentlich, dass, oder dieses emphatische Ansagen dieser beiden bedeutet, dass diese zwei nicht irgendjemand sind, nicht irgendwelche Zeugen sind, die plötzlich auftauchen, sondern solche Personen sind, die schon angekündigt wurden, angekündigt wo? Im Alten Testament. Und aufgrund dieser prophetischen Ankündigung wurden sie eigentlich schon erwartet. So, noch bevor ich mit uns über die Identität dieser zwei spreche, möchte ich etwas dazu sagen, aber warum es zwei sind und nicht, sagen wir einmal, drei oder sieben, ja? Wir würden sagen, warum zwei Zeugen, warum nicht sieben, je mehr, desto besser. Aber in Gottes Haushalt funktionieren Dinge etwas anders. Zwei ist, wie uns das alttestamentliche Gesetz sagt, die Nummer der Zeugen, die mindestens vorhanden sein muss, um eine Anklage annehmen zu können oder um etwas Wichtiges zu bezeugen. Ich möchte uns aus 5. Mose, Kapitel 17, Vers 6 einmal lesen. Es wird gesagt, wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. In den Evangelien wird dieses Gesetz von Jesus bestätigt, wenn er in Matthäus 18, Vers 16 Folgendes sagt. Hört er aber nicht, also der irrende Bruder, hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen beruht. Und in Johannes 8, Vers 17 sagt Jesus auch, auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass 2er Menschen Zeugnis wahr ist. Und deshalb sehen wir auch zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu 2 Engel und nicht einer dabei ist. 2 Engel erkennen wir in den Berichten immer und immer wieder, und das hat einen biblischen Hintergrund. So, wir sehen wieder einmal, dass der Plan Gottes mit der Menschheit sich in der Weise vollzieht, so wie Gott selbst es festgesetzt hat. Wir sehen eine bestimmte Ordnung, wir erkennen eine Präzision, die einfach übermenschlich ist. 2 in dem Worte Gottes ist die Mindestzahl der Zeugen, die vorhanden sein müssen, um eine Sache zu bestätigen. Und deshalb haben wir in unserem Bericht genau diese Mindestzahl. Gott ist seinem Wort treu. So, wer sind aber diese beiden? Das Erste, was uns gesagt wird im Zusammenhang dazu, ist, dass diese 2 Persönlichkeiten Gottes Zeugen sind. Ja, das Wort Gottes sagt an dieser Stelle, es sind meine 2 Zeugen. Und das ist interessant, dass Gott selbst die Betonung darauf legt, dass diese Personen in unserem Text seine Menschen sind, ihm gehören. Es wird mehr von diesen 2 gesagt, wenn wir lesen, dass sie Propheten sind, das heißt, dass sie ihren prophetischen Dienst an dieser Stelle auch ausführen. Und wir beachten das genau 2-mal, nämlich in Vers 3, aber auch in Vers 6, über ihren Dienst gesagt wird, dass sie weissagen. Und weissagen ist eigentlich dasselbe wie prophezeien. Ja, sie führen, sie vollenden ihren prophetischen Dienst. So, wir haben hier schon einen Hinweis also auf die Identität dieser beiden. Zudem sind diese beiden Propheten auch in Sacktuch gekleidet oder in Säcken. Und das spricht davon, dass sie nicht zu einer Hochzeit gehen und keine Party feiern wollen, sondern dass sie trauern. So, warum trauern sie? Sie trauern um den geistlichen Zustand des Volkes Israel. Das ist der Hinweis. Und lasst mich aber, bevor wir etwas zu der Identität dieser beiden etwas sagen, noch Folgendes erwähnen. Die Juden oder die jüdischen Menschen erwarteten 3 von Gott versprochene Personen im Zusammenhang mit dem, was Gott dem Volk verheißen hat. Ja? Und diese Erwartung kommt deutlich zum Vorschein, zum Beispiel in den Fragen, die an den Johannes den Täufer gestellt worden sind. Wir lesen ja diese sehr interessante Geschichte in Johannes 1, Verse 20 und 21. Folgendes wird uns in der Heiligen Schrift gesagt. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen. So, hier werden also Priester und Leviten gesandt in die Wüste, um den Täufer, Johannes den Täufer, zu befragen. Und die erste Frage ist folgende. Sie fragen, wer bist du? Und Johannes der Täufer Er weiß genau, was sie wollen. Und deshalb steht in unserem Text Folgendes: Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht Christus. Ja? Das ist eigentlich, was die Priester und Leviten wissen wollten, als sie diese Frage gestellt haben: Wer bist du? Bist du der Christus? Bist du der Messias? Und Johannes sagt: Nein, ich bin es nicht. So, die Juden warteten auf den Messias. Ja, und Johannes sagt: Nein, ich bin es nicht. Es wird weiter im Text gesagt: Und sie fragten ihn, und hier kommt die zweite Frage: Was denn? Bist du Elia? So, das ist die zweite von Gott versprochene Person, die das Volk, das jüdische Volk, erwartete und immer noch eigentlich erwarten. Und das ist der Prophet Elia. Und die Antwort des Johannes ist folgend. Und er sprach: Ich bin es nicht. Interessant. Und hier kommt die dritte Frage. Bist du der Prophet? Und er, Johannes, antwortete: Nein. So drei Personen erwarteten die Juden aufgrund der Verheißung Gottes an sie. Gott selbst hat es versprochen, dass diese drei Personen kommen sollen und kommen werden. So, sie erwarteten den Messias, sie warten übrigens immer noch. Wir wissen, der Messias ist gekommen und sie haben ihn verpasst. Jesus Christus war hier gewesen, er hat sich als der Messias Gottes vorgestellt und die Juden haben ihn nicht angenommen. So, die Mehrheit der Juden glauben nicht, dass Jesus Christus der Messias Gottes ist. Und dann sind da noch zwei Propheten, auf die sie warten. Einmal ist es Elia, der Prophet, ja? Und zweitens ist es, wie wir hier im Text gelesen haben, der Prophet, nicht ein Prophet, sondern der Prophet. Und wer ist das? So, wenn wir heute einen religiösen Juden fragen, wer für sie der größte aller Propheten ist, der 48, ja, die sie in ihrer Geschichte haben, von denen wir wissen, lesend die Heilige Schrift, werden die meisten Juden sagen, wahrscheinlich sagen, es ist Moses. Moses ist der Prophet. Und schaut einmal, was diese beide Zeugen tun werden in unserem Text. Und das ist ja auch interessant, was hier steht. Wir springen etwas vor in unserem Text zu Vers 6. Wir lesen Folgendes, Kapitel 11, Vers 6. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen. Kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung, in den Tagen ihrer Prophetie. So, wer hat das im Alten Testament gemacht? Und wir wissen es, Elia. Weiter sagt der Text, und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. So, wer hat das gemacht? Es war Mose. Übrigens, und das wissen wir auch, Gott verschloss den Himmel im Alten Testament zur Zeit Elias für 3,5 Jahre. Ja, und dann haben wir ja noch in den Evangelien, das Ereignis der Verklärung Jesu, nicht wahr? Eine wunderbare, herrliche Erfahrung, die etliche der Jünger mitgemacht haben. Sie war so herrlich, die haben gesagt: Oh, wir wollen hier bleiben, Herr Jesus, wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht mehr runtergehen zu den, ja, und da unten all das mitmachen, was die anderen mitmachen. Wir wollen hier bleiben auf dem Berg, wo es schön ist. So, wer war eigentlich denn alles anwesend aus der Ewigkeit bei dieser Verklärung, die uns in Matthäus 17 wiedergegeben wird? Es wird Folgendes gesagt in Vers 3, Matthäus 17, Vers 3 wird gesagt: Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Und was haben sie mit Jesus geredet oder gesprochen? Wahrscheinlich, was seinen Dienst betrifft und auch, was ihn erwartet am Kreuz auf Golgatha. Aber ebenso, möglicherweise haben sie auch über den Dienst der zwei Propheten gesprochen, die als Zeugen der Endzeit oder in der Trübsalzeit dienen werden. Aber das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. So, es ist von daher sehr wahrscheinlich, denke ich, dass die zwei Zeugen in unserem Text Moses und auch Elia sein werden, die für diesen bestimmten Dienst in der Endzeit noch einmal in die Zeitlichkeit von Gott gesandt werden, um die Menschen zu warnen und zur Buße herauszufordern, und besonders die Juden, ja, denn sie werden in Jerusalem dienen. So, in unserem Text wird uns versichert, dass diese beiden mit Sacktuch bekleidet sein werden während ihres Dienstes. Und Sacktuch wurde ja von Juden angezogen als ein Symbol der Trauer. Man hat in Sack und Asche getrauert. Das war der Ausdruck der tiefsten Trauer, wenn man einen Sack angezogen hat und dann die Asche auf sein Haupt gestreut hat. Und erinnern wir uns an die Geschichte des Propheten Jona, der geschickt wurde nach Ninive. Ja? Er predigt das Gericht in der Stadt Ninive, und hörend diese Predigt reagiert die Bevölkerung und tut Buße. Es ist erstaunlich, das einmal zu sehen. Jona kam daher, er wollte eigentlich nicht predigen, er sagt nicht viel, er sagt nur gerade das Nötigste. Er hat kein Singeteam mit sich und auch kein Chor. Er sagt den Leuten einfach nur, Gott wird euch richten, tut Buße. Und Folgendes wird gesagt in Jona 3, Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Stellt euch mal vor. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. So, die Stadt Ninive trauerte um ihre Sünde in Sacktuch. So, worüber trauern diese beiden Zeugen in unserem Text? Sie trauern über den geistlichen Zustand Israels. Israel sollte es doch eigentlich besser wissen müssen. Sie haben das Wort Gottes, ja? Ihnen offenbarte sich der Herr Jesus Christus, und sie haben immer wieder in ihrem Stolz Jesus abgelehnt und tun es immer noch. Viele tun es immer noch. Die Gnade Gottes ist es, dass manche Juden zum Glauben kommen. Es gibt etliche messianische jüdische Gemeinden, auch hier in unserem Tal, hier im Okanagental. Aber es sind die wenigsten, die sich bekehren. Die meisten Juden heute sind entweder religiös, traditionell religiös oder säkulär. Sie glauben an gar nichts. Wie auch immer, wir wollen weiter eilen. Als Nächstes und informiert der Text uns über das besondere Kennzeichen dieser beiden in Vers 4. Wir lesen, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Das gebrauchte Bild an dieser Aussage oder in dieser Aussage wird für uns in dem Alten Testament eigentlich genau erklärt. In dem Buch des Propheten Sacharja wird dasselbe Bild gebraucht. Ja? Der Prophet Sacharja in seiner fünften Vision, die für uns in Kapitel 4 seines Buches festgehalten wird, sieht in dieser Vision, er sieht zwei Ölbäume und einen goldenen Leuchter. Die zwei Ölbäume werden in dieser Vision des Sacharja als zwei Personen der Geschichte Israels erklärt oder identifiziert. Der eine ist der Hohepriester Jeschua und der andere ist der Prinz Serubabel, der ein Nachkomme Davids gewesen ist. So, beide Persönlichkeiten des Alten Testaments, Jeschua, der Hohepriester Jeschua und auch Prinz Serubabel, waren sehr bedeutende Menschen ihrer Zeit. Als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, waren das die beiden Leiter des Volkes gewesen. Die zwei waren die Leiter des Volkes Israel gewesen in dieser Zeit, als das Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam. Sie waren, man kann sagen, so etwas wie die treibende Kraft hinter der geistlichen Erweckung der Zurückgekommenen und auch dem Bau des Tempels in Jerusalem. Als Erklärung dieses gebrauchten Bildes mit den zwei Ölbäumen, ja, und der Lampe wird Folgendes gesagt in Sacharja 4, Vers 12. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, also nicht durch eine starke Armee und nicht durch die Macht des Menschen, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Herr Zebaoth. So, der Hinweis ist deshalb dieser. In diesem Bildnis, in diesem Zeichen der zwei Ölbäume. Das Zeugnis und das Wirken dieser beiden Männer in dem Alten Testament, der Hohepriester Josua und Zerubabel, ist etwas gewesen, das durch den Heiligen Geist gewirkt wurde. Das ist es, woher sie in ihre Energie, das ist es, woher sie ihre Vollmacht und Kraft hatten. Sie waren die Zeugen Gottes gewesen, weil sie durch den Heiligen Geist angefeuert und getrieben worden sind und nicht durch eigene Kraft sich bewegt haben. So, von diesen zwei Männern Gottes, Zerubabel und Josua, wird in Sacharja 4, Vers 14 Folgendes gesagt. Es sind die zwei Gesalbten, und jetzt hört genau hin, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. So, was wird in unserem Text gesagt? Wir haben diesen Vers gelesen, Vers 4. Es wird gesagt, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. In anderen Worten wird hier zum Ausdruck gegeben, dass diese beiden die besondere Aufmerksamkeit Gottes auf sich ruhen haben. Ja? Und was erkennen wir, nachdenkend über diese Dinge, die uns hier mitgeteilt werden? Wir erkennen wieder einmal einen direkten Bezug zu dem Alten Testament. Wir erkennen weiter, dass die Prophetie des Sacharja eine zweifache Erfüllung hat. Sie hat eine nahe Erfüllung in der Person des Josua und Zerubabel und sie hat eine ferne Erfüllung in den zwei Zeugen der Trübsalzeit, die hier in unserem Text uns auch begegnen. Und diese beide Zeugen Gottes in unserem Text dienen in derselben Kraft des Heiligen Geistes, die Gott seinerzeit schon Josua und Zerubabel gegeben hat, für einen speziellen Dienst unter seinem Volk. So, zwei besondere Realitäten in diesem Zusammenhang will ich für uns unterstreichen. Erstens möchte ich uns wieder einmal auf die wunderbare Harmonie des Wortes Gottes hinweisen. So, überlegt einmal, was würden wir wissen? Und wie würden wir an dieser Stelle das gebrauchte Bild mit den Leuchtern, mit den zwei Ölbäumen interpretieren? Hätten wir nicht das Alte Testament? Ja, Ölbäume, Leuchter. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Ölbaum gesehen. So, was würde ich verstehen aus meinem persönlichen Wissen, aus meiner persönlichen Erfahrung, was hier angesprochen wird? Und die Antwort ist diese. Im besten Falle würde ich nicht allzu viel wissen, die realistische Antwort ist aber die, ich würde gar nichts wissen, was hier gesagt wird, hätte ich nicht das Alte Testament. So, wir erkennen eine wunderbare Harmonie in der Komposition der Bibel als dem Worte Gottes. Das Wort Gottes ist, man kann sagen, wie eine herrliche Symphonie, ja, in der alle Noten und auch Pausen Sinn machen und eine herrliche Melodie, Musik hervorbringen. Und nur ein Mensch, der ein Ohr hat für diese herrliche Melodie Gottes und auch bereit ist, sich damit tiefer auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen mit dem Wort Gottes. Und der wird erst die wahre Schönheit und Komposition dieser gewaltigen Melodie Gottes dann auch sehen. Ihm wird die Komposition und die Schönheit der herrlichen Melodie Gottes eröffnet, offenbart. Wenn wir die Bibel oberflächlich lesen und auch nicht studieren, werden wir oberflächliche Christen bleiben. Wir werden nie und nimmer die wahre Schönheit dieses Wortes erkennen. Nehmen wir uns keine Zeit für das Wort Gottes, werden wir kaum Menschen sein, die Gott in seinem Reich dann gebrauchen kann. Die Herrlichkeit des Wortes Gottes und damit auch die Herrlichkeit dessen, der in diesem Wort angesprochen wird, wird für einen Menschen, der mit dem Wort Gottes sich nicht auseinandersetzt, es ist für ihn ein Tor mit 7 Siegeln. Ja, und deshalb wird er sich die Bibel nicht einfach nehmen und in der Bibel lesen, weil die Bibel für ihn keinen Sinn macht. Er versteht sie nicht. Und das ist schade, denn die Bibel ist dazu da, dass wir als Kinder Gottes sie aufschlagen, um zu erkennen, wer unser himmlischer Vater wirklich ist und wer wir sind, was seine Absicht ist für uns. Hören wir einmal, was das Wort Gottes sagt in Kolosser 2, Vers 9. In Jesus Christus sind alle Schätze der Wahrheit, entschuldigt bitte, in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Haben wir das mitbekommen? Nicht nur manche Schätze der Weisheit, sondern alle Schätze der Weisheit. Alle. Nun ja, das hört sich sehr gut an. Was hat es aber mit dem Wort Gottes zu tun? Ja? Von dem kommenden Herrn Jesus wird Folgendes gesagt in der Offenbarung 19, 12 und 13. Es wird gesagt, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt was? Das Wort Gottes. So haben wir kein Interesse an dem, was das Wort Gottes sagt, dann zeigen wir damit, dann beweisen wir damit, dass wir absolut kein Interesse haben an dem, wer das Wort Gottes heißt. Und das ist Jesus Christus. Und dann werden wir auch nicht aus den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis schöpfen können. So, die Bedeutung der Bibel als dem Wort Gottes und unser sich beschäftigen mit demselben, ihr Lieben, wir können das gar nicht überbetonen. Und das ist das Erste, was uns deutlich wird im Zusammenhang mit diesem Abschnitt. Zweitens muss uns bewusst werden, dass dieser Ausdruck, die vor dem Herrn der Erde stehen, eigentlich auch auf uns zutrifft, wenn wir Kinder Gottes sind. Es ist so, weil der Heilige Geist in uns lebt. Ja? Und es ist derselbe Heilige Geist, der seinerzeit Jeschua und Zerubabel angefeuert hat und sie aus dieser Kraft des Heiligen Geistes dann auch Taten vollbringen konnten, die übermenschlich waren. Und überlegen wir einmal, sie waren ja nicht diejenigen gewesen, die alles alleine gemacht haben im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Bau des Tempels. Sie waren nicht die einzigen gewesen, die die Steine geschleppt haben und diese dann auch vermauert haben. Was diese beiden besonders hervorgehoben hat, ist, dass sie ihre Volksgenossen ermutigen konnten, nicht aufzugeben, auch angesichts der Schwierigkeiten um sie herum. Joshua und Zerubabel waren selbst Vorbilder gewesen in ihrem Leben und sie waren auch gewaltige Ermutiger gewesen durch ihren Dienst. Sie haben sich von Gott gebrauchen lassen. So, wenn der Heilige Geist in uns lebt und uns treibt, werden wir genau solche Menschen sein, die andere Christen ermutigen, nicht nur auf dem schmalen Weg in die ewige Heimat zu verbleiben, sondern wir werden sie ermutigen zu Taten, die sie selbst aus sich heraus nie für möglich gehalten haben. Ist unser Herr Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in der Ewigkeit? Er ist es, wir wissen das Wort Gottes sagt es uns. Ist der Heilige Geist als Gott derselbe gestern und heute und der Ewigkeit? Aber natürlich. Und die Frage an uns ist deshalb diese: Wovor fürchten wir uns dann noch? Vor Menschen? Vor einem Virus, der unser Erdenleben beenden kann? So, wollen wir uns heute Morgen ermutigen lassen durch das Wort Gottes für ein noch viel ernsteres Studium der Heiligen Schrift? Wollen wir uns ermahnen lassen, nicht in Furcht unser Leben zu leben, sondern in der Vollmacht des Heiligen Geistes, zur Ehre unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Amen.